kein Gründerteam in Deutschland, Österreich, Schweiz, die nicht uns Löwen kennen. Und wenn jemand was Tolles mit Beauty macht, dann denkt er wahrscheinlich, das schicke ich mal der Judith Williams so, wenn ich nicht in die Höhle der Löwen komme. Und wenn ich was fürs Regal habe, irgendein Bratenfett oder einen Staubsauger, dann geht's zu Herrn Dümmel. Und wenn es digital ist, wenden die sich an uns. Wir haben letztes Jahr 4000 Pitch-Decks und Startup-Ideen zugeleitet bekommen. Also wir haben einen enormen zusätzlichen Dealflow. Da muss man dem Format sehr dankbar sein. Das ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Investoren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. SoTechDeutschland@ntv.de ist die E-Mail-Adresse der Wahl, wenn ihr uns erreichen wollt. Und heute freuen wir uns sehr, dass wir einen echten Löwen zu Gast haben, denn bei Vox und auch bei NTV geht es wieder los, die neue Staffel Die Höhle der Löwen. Hallo Carsten Maschmeier, schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne, freue mich auch.
Ich will gar nicht so viele Worte verlieren, um Sie vorzustellen. Das ist wahrscheinlich gar nicht mehr nötig. Sie sind ja nicht nur im Fernsehen Investor, sondern eben vor allem allen voran im echten Leben. Über die Maschmeier Group und Venture Capital Fonds wie Seed and Speed investieren Sie in Unternehmen. Und da sieht man mal, wenn ich das mal so sagen darf, was aus einem Studienabbrecher alles so werden kann. Es gibt ja wahrscheinlich viele Menschen, die zu Ihnen aufschauen. Zu wem schauen Sie denn auf? Haben Sie noch Vorbilder?
In verschiedenen Phasen meines Lebens, vor allem in den Ausbildungsjahren und ersten Berufsjahren, hatte ich verschiedene Vorbilder. Meist in der Firma oder in der gleichen Branche. Als ich noch Finanzberater war, natürlich von älteren, erfahreneren Beratern Fachwissen angeeignet, aber auch gelernt, wie sie empathisch mit Kunden umgehen, zuhören, Sympathie aufbauen. Dann, als ich Führungskraft wurde, habe ich mich an erfahreneren, älteren Führungskräften orientiert, wie Leadership geht. Das hat man ja auch nicht über Nacht auf einmal drin. Und es gibt für mich weder den Stein der Weisen, da habe ich lieber eine Steinsammlung, und ich habe mir dann sehr viel abgeguckt. Das waren von Ärzten und Wissenschaftlern, Umgang mit Menschen. Ich gucke gerne Interviews mit Fußballspielern oder Trainern oder Sportlern, weil da sehr viel über mentale Stärke, aber auch Teamgeist rauskommt. Auch von Politikern in Talkshows. Also ich habe von vielen etwas abgeguckt, und je älter ich wurde, wurde das natürlich weniger. Und das Vorbild gibt es für mich nicht. Aber ich konnte von vielen Menschen lernen, gerade in meinen jüngeren Jahren, wo ich in der Ausbildung war und das die Branche kennengelernt habe. Und natürlich dann auch, als ich Startup-Investor wurde, gelernt von erfahrenen Investoren und viel mit Gründern gesprochen, auch von denen gelernt.
Und wie ist mit Jeff Bezos oder Elon Musk? Würden Sie nicht auch mal gerne Raketen bauen und ein paar Leute zum Mars schicken? Das würde jeder gerne, aber die haben ja das Ziel wirklich.
Das sind natürlich Leuchttürme, die einfach sehr viel Erfolg hatten, als Elon mit Peter Thiel eine Firma gegründet hat, die sie dann verkauft haben. Dann war das Startkapital da und auch der kreative Ungehorsam, dieser unbändige Veränderungsdruck, auch ein Ego-Trieb dahinter. Solche mutigen Dinge, Hyperloop, dann die Raketen in den Weltraum und eben diese Batteriefabrik, die Tesla-Autogeschichte an sich, das sind schon tolle Vorbilder für Tech-Gründer.
Ich will die gar nicht so in den Himmel loben, die kommen mir häufiger vor, aber ist so jemand, der so zwischen Genie und Wahnsinn ist, auch in Deutschland denkbar, wo die Aktionäre jeden Tag fast einen Herzinfarkt kriegen, weil man nicht weiß, was er twittert?
Nein, das ist in Deutschland nicht möglich, und er hat ja auch schon genug Ärger bekommen. Wenn wir anderthalb Jahre zurückgucken, war der Aktienkurs sehr stark gefallen. Den hat man ja fast aus dem Verkehr ziehen müssen. Dann gibt er ja noch zu, dass er da manchmal weißes Pulver nimmt, um gut drauf zu sein oder ähnliches. Das ist hier nicht vorstellbar, und das ist auch nicht gut. Das war sicher nicht im Sinne seiner Investoren und hat glaube ich, seinem Image geschadet. Jetzt ist die Geschichte so erfolgreich, dass er eben mehr wert ist im Moment an der Börse mit seinem Unternehmen als unsere drei größten Autohersteller zusammen. Aber auch da sage ich ganz offen, das ist mir jetzt ein bisschen zu hoch. Am liebsten würde ich jetzt in den nächsten Tagen mal nachdenken, ob ich auf die Tesla-Aktie eher short gehe.
Ich würde trotzdem nochmal Jeff Bezos noch mit ins Spiel bringen, der ja auch lange Zeit böse beäugt wurde, gerade von Aktionären, ewig keine Dividende gezahlt. Und die Geschichte hat ihm recht gegeben, lieber reinvestieren das Geld in ordentliche Projekte, als das an die Aktionäre ausschütten. Sehen Sie das ähnlich, wenn der Laden stimmt, das Produkt stimmt, dass das eher eine Idee ist, als das Geld auszuschütten?
Startups werden nicht gegründet, um möglichst schnell Break-Even zu haben. Hm. Kein Gründer sagt, ich mache ein Startup und ich werde am schnellsten profitabel sein und am ehesten Investoren Gewinne ausschütten. Das ist nicht das Ziel. Die wollen groß werden, die wollen expandieren, die wollen Usermengen haben, die wollen Umsatzvolumen haben. Und wir Investoren ticken ja ähnlich. Wir wollen zu einer günstigen Bewertung rein und dann teuer wieder raus. Keiner investiert und sagt, dann kriege ich jedes Jahr 50.000 Euro Gewinnausschüttung. Das ist eine andere Denke, ein anderes Mindset und das passt gut zusammen.
Ist die Höhle der Löwen für Sie dann eine gute Fundgrube?
Ich war ja schon viele Jahre vor Höhle der Löwe Investor mit meinen Alstin-Partnern und tollen Investoren in München für Wachstumskapital. Da geben wir so im Schnitt 5 Millionen. Dann in Berlin Seed and Speed für unsere frühphasigen Investments und in San Francisco mit meinem US-Team Marshmallow Group Ventures, wo wir 25 Investments in Amerika getätigt haben. In der Höhle der Löwen habe ich zwei Vorteile, aber auch ein paar Nachteile, das ist auch anstrengend. Ich sehe Dinge, auf die ich nicht gekommen wäre. Und selbst wenn ich das Thema gewusst hätte, die ich mir nicht angeguckt hätte. Mhm. Aber wenn man dann so 5 oder 10 Minuten zuhört und sagt, ach so ist das. Und haben Sie auch ein Patent? Ach, Sie haben auch ein Patent. Und Sie sind unique und das gibt's noch gar nicht. Und auf einmal lässt man sich davon begeistern. Und so komme ich auch an Dinge, die ich sonst nicht gesehen hätte. Der zweite Vorteil ist, es gibt kein Gründerteam in Deutschland, Österreich, Schweiz, die nicht uns Löwen kennen. Und wenn jemand was Tolles mit Beauty macht, dann denkt er wahrscheinlich, das schicke ich mal der Judith Williams so, wenn ich nicht in die Höhle der Löwen komme. Und wenn ich was fürs Regal habe, irgendein Bratenfett oder einen Staubsauger, dann geht es zu Herrn Dümmel. Und wenn es digital ist, wenden die sich an uns. Wir haben letztes Jahr 4.000 Pitch-Decks und Startup-Ideen zugeleitet bekommen. Also wir haben einen enormen zusätzlichen Dealflow. Da muss man dem Format sehr dankbar sein. Das ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Investoren.
Ist denn da der Dealflow außerhalb von Höhle der Löwen technologielastiger? Ich vermisse so ein bisschen in den letzten Staffeln die Technologiebereich. Wir reden davon, dass in 30 Jahren kein Beruf mehr so sein wird, wie er jetzt ist, weil alles kommt und dann machen wir da Bratpfannen und andere Sachen. Wird das besser oder ist das halt der Sendung geschuldet, dass einfach der...
Es sind zwei Ursachen. Einmal haben wir sehr viele Startups in Deutschland, die von BWLern, von Marketingleuten gegründet werden, die dann irgendein Modeportal, Röcke mit irgendwelchen Blusen kombinieren und der 18. Smoothie-Laden und Online-Blumenversand. Das nimmt zu und das nimmt auch in der Höhle der Löwen zu. Wir hatten ja das Glück bei Höhle der Löwen, dass am Anfang 5 Investoren bereitstanden, denen man heute noch dankbar sein muss. Aber das waren natürlich keine digitalen Investoren damals. Mhm. Frank Thelen war damals die Ausnahme. Und das ist jetzt anders. Und in der Staffel, die ab 31. August Montag losgeht und ausgestrahlt wird, werden wir Digitalität sehen, künstliche Intelligenz, tolle Sachen. Und das macht große Freude, dass wir sowas jetzt haben.
Ist das auch Corona geschuldet oder war das Zufall, dass die Gründer eh schon auf dem Weg unterwegs waren?
Wir haben gedreht bis Anfang Mai. Der Höhepunkt Corona war Ende März und April. Das glaube ich nicht, dass einer dann Mitte März sagte, ich baue das schnell mal um.
Das stimmt.
Also die wären wohl auch so gekommen, aber die waren natürlich jetzt als potenzielle Corona-Gewinner hoch willkommen. Ja. Aber wir haben eben diesen Trend, dass wir mehr Nachhaltigkeit haben. Auch da haben wir sehr viel Green und Nachhaltigkeit, Umweltgeschäftsmodelle und Verbesserungen erlebt. Aber eben wirklich richtig tolle Technik, künstliche Intelligenz. Was ist ja mein Zielfokus? Also ich war sehr, sehr happy und habe immer wieder Sony gesagt, danke, danke, dass ihr so tolle Gründer mit diesen Tech-Innovationen geholt habt.
Ja, mir ist mal aufgefallen, ich habe nicht jede Staffel und nicht jede Folge gesehen, aber dass sie ja häufig dann auch, sag ich mal, aus dem Bauch heraus und subjektiv an manche Investments darangehen. Also was ihnen nicht zusagt, wo sie sagen, das gefällt mir nicht und das ist nicht mein Ding, dann nehme ich das nicht. Auch wenn es vielleicht lukrativ wäre. Also ist das bei Ihnen auch so eine subjektive Sache oder ist es in außerhalb der Höhle der Löwen-Geschichten, gehen Sie da doch dann anders ran an solche Entscheidungen?
Also der Unterschied ist erstmal der, dass außerhalb der Höhle der Löwen wir mit unserem Alstin-Fonds und anderen Investoren hochprofessionell arbeiten, ein Startup mehrfach sehen und wir gehen mit 5, 6 Experten zu den Gründern. Der eine hat sich den Markt angeguckt, den Wettbewerb, da ist eine Technical Due Diligence, eine Legal Due Diligence, eine Commercial Due Diligence, das ist alles gemacht und man klärt die entscheidenden Sachen. Da haben wir ja die Wundertüte in der Höhle der Löwen. Wir können uns nicht vorbereiten. Also da gehen wir sehr viel intensiver vor. In der Höhle der Löwen freue ich mich, dass wir jetzt diese Themen haben. Und wir fühlen den natürlich auf den Zahn. Und es ist ja immer ein Handschlag vorbehaltlich Due Diligence. Und dann gibt es auch Dinge, die eben kaputt gehen, wie im ganz normalen Leben. Wenn wir 20 Mal bei Alstin Capital mit meinen Partnern im Jahr Due Diligence machen, führt das zu 5 Deals. Also 3/4 im echten Leben klappen nicht.
Ist das vergleichbar, der Konkurrenzkampf zwischen den Löwen und wieder zwischen Nico Rosberg und Ihnen, das können Sie vielleicht auch noch kurz verraten, aber auch im echten Leben, da wenden sich Startups ja vielleicht auch an 1, 2 Investoren und wenn die wirklich gut sind, kann es ja auch sein, dass es da auch so einen kleinen Fight gibt.
Die frühphasigen Startups, die wir mit unserem Seed and Speed Team sehen, die in Berlin residieren, aber ganz Deutschland, Österreich, Schweiz machen, auch England und Spanien, die sprechen nicht so viele Investoren an. Je später ein Startup ist, bei unserem Alstin-Fonds in München, wo wir im Schnitt 5 Millionen geben, die sind mit vielen Investoren im Gespräch. Das ist normal, man ist im Wettbewerb, was in der Höhle der Löwen eben anders ist. Man muss direkt jetzt kämpfen. Im realen Leben heißt es dann von den Gründern so, schickt uns bitte bis Freitag ein Termsheet, sonst seid ihr raus. Wir haben schon 3 liegen. Ihr müsst mindestens die Bewertung uns geben. Ihr müsst mindestens so und so viel investieren. Also der Wettbewerb für gute Startups ist 1:1, nur dass nicht alle im gleichen Raum sitzen.
Okay. Wie viel Hochtechnologie haben Sie im Portfolio? Also wirklich, Technologie ist ja fast alles außer Kuchentratsch vielleicht, obwohl da auch eine Webseite und so hintersteht. Aber trotzdem, wenn man eine Etage höher gehen, KI und alle diese Schlagwörter, wie weit ist es da bei Ihnen in Ihren Investments?
Also das ist unser Fokus bei Seed and Speed und Alstin, dass wir am liebsten Gründer haben, die Informatik studiert haben, die Ingenieure sind, die Elektrotechnik hinter sich haben. Gute Sachen sehen wir immer wieder. Aachen, Karlsruhe, auch Bochum, TU München. Das lieben wir. Und das haben wir jetzt auch in der Höhle der Löwen teilweise gesehen, dass Leute von tollen Forschungsinstituten kommen, tolle Wissenschaftler. Und wir haben eben künstliche Intelligenz und andere Sachen gesehen. Wir sind in diese Startups investiert, künstliche Intelligenz, Machine Learning. Das ist XB Labs in München. Das ist der Erfinder der Wortvorhersage. Also wenn Sie schreiben, ich liebe, dann kommt das Wort dich automatisch. Oder guten, dann kommt morgen, hoffentlich nicht guten Abend. Das ist der Erfinder, der hat das an Nokia verkauft. Der kann das. Wir sind in Security investiert, Cyber Security, Engine Site, Risikomanagement, Datenschutzgrundverordnung, Align. NEC, das ist die Identifikation. Es wird ja immer mehr jetzt online geregelt. Und da muss ich auch wissen, ist das auch wirklich ein Gründer, der gerade Soforthilfe beantragt oder ist das ein Clown oder ein Betrüger? Da investieren wir viel Internet of Things, Wearables, also um den Menschen rum oder Automotive, dass Wetterdaten mit Fahrzeugverhalten kombiniert werden, Blockchain. Und ich glaube auch an Ökologie. Man kann die Umwelt nicht nur sauberer machen und nachhaltiger durch Verbote, sondern auch die Technik. Das beste Beispiel ist das Auto. Wir haben das Auto nicht verteufelt, es fährt jetzt einfach schadstofffrei bei der E-Mobilität durch die Städte.
Mhm. Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass Sie sich freuen, wenn Informatiker oder andere kommen. Und auf der Webseite steht ja auch, dass Sie nach guten Unternehmern suchen und nicht unbedingt nach guten Unternehmen. Wie ausschlaggebend ist das? Also respektive, glauben Sie, also ich meine, die Idee muss ja auch gut sein. Also Sie können ja jetzt nicht, die Leute sind super, wir finden mal was für die. Das werden Sie ja jetzt auch nicht machen.
Nein, also die Gründer, die Existenzberechtigung für ein Startup und für Gründer ist natürlich eine echte Erfindung. Also nicht die Investoren können ja noch die Idee suchen. Das ist dann eher, dass einer gut geeignet wäre, in einem Startup als Co-Investor dazuzukommen, weil er tolle Fähigkeiten hat und ein großes Können. Diese Sachen sind für mich wichtig. Ich habe es am liebsten, wenn es um eine solide Technik geht. Wir haben in Deutschland die Hidden Champions, Weltmarktführer. Und wenn wir die aber nicht konsequent digitalisieren, dann haben wir Sank Champions. Ich finde es am besten, wenn wir also tolle Menschen haben, die was verstehen und nicht nur Betriebswirtschaft studiert haben. Also ich kriege zu jedem Startup irgendeinen BWLer dazu, wenn wir sagen, wir brauchen für Finanzwesen oder die Margenberechnung jemand. Aber das sind für mich die besten Erfinder. Und das Zweite ist die personelle Komponente. Sind das Gründer, die begeistert sind? Traue ich denen zu, wenn es schwierig oder nötig wird, dass sie die Nacht durcharbeiten oder das Wochenende vergessen, dass das eigentlich frei ist? Sind die beratungsfähig? Ist das Team komplementär? Ich glaube nicht an den Einzelgründer, der alle Eigenschaften und Fähigkeiten, die ein Startup abdecken muss, in einer Person vereint. Da glaube ich eher an ein komplementäres Team, sodass ich sage, das Team muss mich überzeugen. Wenn die mich nicht anzünden, werden die genauso Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter einzustellen, weil die das dann lahm machen oder nicht faszinierend. Sie werden genauso Schwierigkeiten haben, erste Kunden oder Kooperationspartner zu gewinnen. Also das Team ist alles. Und mein Satz ist so präzise gesagt so, es gibt keine guten Unternehmen, es gibt nur Unternehmen mit guten unternehmerischen Menschen. Also die Gründer sind für mich die Gründe zu investieren. Trotzdem muss mich natürlich das Geschäftsmodell, das Produkt überzeugen. Sonst kann man die nur sagen, ihr seid tolle Typen, aber ihr reitet einen toten Gaul. Könnt ihr mal mit einem guten Produkt oder einem tollen Geschäftsmodell kommen.
Also, Sie haben gesagt, Sie haben in der Corona-Krise jetzt manchmal bis zu 100 Telefonate am Tag geführt mit Ihren Startups. Sind Sie da so auch so dieser Mentor-Typ dann, der dann eigentlich jedes Unternehmen auch kennt und regelmäßig mit den Leuten telefoniert und versucht, das voranzutreiben? Oder?
Wir sind aktuell in 85 Startups investiert. Mhm. Und selbstverständlich sind wir in einigen viele Jahre schon investiert. Und wenn wir jedes Startup als Baby bezeichnen, sind ein paar Babys aus dem Krabbelalter raus. Die können schon selber essen, sich selber anziehen. Da muss man nicht mehr mit der Frequenz die Betreuung machen. Ich bin eher der Mentor. Ich habe das Ressort, das Humanressort, Leadership, Sparring. Und soll denen natürlich Türen öffnen. Die fragen mich dann, ich gesagt, dann gebt eure Traumliste her. Zu welchem Unternehmen, zu welchem DAX-Konzern, zu welchen Investoren oder Kooperationspartnern wollt ihr Kontakte? Mhm. Und dann gehe ich durch, kenne ich da jemanden oder kenne ich jemanden, der jemanden kennt? Das ist das, was die suchen. Und ich bin sehr eng dran, aber ich bin vom Typ eher Mentor. Und als Corona-Kram waren wir Krisenmanager. Ich habe gesagt, ich habe schon mehrere Weltuntergänge gesehen. 9/11, Lehman. Und sage ich, es gibt immer einen danach. Und eine Krise ist auch eine Chance. Wir werden Krisenverlierer haben und Krisengewinner. Das ist ganz klar. Aber dann hatten wir natürlich auch in unseren Portfolios sowohl frühere Höhle der Löwen-Deals als auch außerhalb Startups, die absolute Verlierer waren. Nehmen wir Blacklane, die Limousinenplattform, die sind von 10 Millionen Monatsumsatz auf 100.000 runter. So, da müssen natürlich ein paar Telefonate und Calls machen. So, wie geht das mit Kurzarbeit? Kann man Sozialversicherung eventuell stunden? Wie verhandelt man mit dem Vermieter? Welche Staatshilfen gibt es, die alle viel zu langsam kamen und immer noch nicht für viele da sind? Das war Krisenmanagement und da hat es einen Vorteil gehabt, dass man mir auch abnimmt. Ich habe schon ein paar Krisen wirklich durchgestanden und habe schon ein paar Mal im Gewitter gestanden und weiß, wie sich wirtschaftlicher und Krisenregen und Unwetter und Hagel anfühlt. Da ist man dann Krisenmentor.
Ein Punkt, der Ihnen da ja auch wichtig ist, dass man flexibel sein muss und vielleicht auch schnell reagieren. Passt da auch, was wir auf Ihrer Seite gesehen haben, Prewave ganz gut? Das ist ja ein Startup, das Corona und Logistik ein bisschen verbindet. Vielleicht können Sie das mal erläutern.
Ja, Prewave will ja Unternehmen helfen, wenn sie mit anderen in Geschäftsbeziehung treten, dass sie sehr frühe Warnzeichen, also dass die jetzt zum Beispiel wissen, Moment, mit diesem Unternehmen in China, da stimmt was nicht, da ist schon eine Lieferkette durchbrochen oder da ist ein Betrugsfall gemeldet. Das sind solche Modelle. Die E-Commerce-Welle ist vorbei. Alles, was man online verkaufen kann, wird online schon verkauft. Und jetzt kann man das 28. dahinterher hängen von 27 Unternehmen. Aber das ist so ein bisschen wie früher bei den Goldsuchern. Konstant wurden die wohlhabend, die Schaufeln, Zelte, Jeans verkauft haben. Also die Services drumherum. Die B2C-Welle ist für mich vorbei. Es geht um die B2B-Welle. Und da brauchen wir eben Blockchain, künstliche Intelligenz, Algorithmen, all diese Dinge, die Services drumherum.
Da würde ich gerne nochmal einhaken. Die B2C-Welle, vielleicht in den produktbehafteten Sachen, aber right now sind sie auch drin. Es gibt auch, glaube ich, ein, zwei Versicherungs-Startups. Da sehe ich die Welle ja noch nicht so richtig in Deutschland. Da kann ja wahrscheinlich, können wir uns noch um einige 100% steigern, was die Anwendung der weichen Sachen wie Banking, Versicherungen.
Ja, das ist natürlich nicht E-Commerce in dem Sinne, weil es nicht Product ist. Aber die Banken haben sehr lange geschlafen. Manche Versicherungen hatten noch nicht mal den Wecker gestellt. Aber nehmen wir mal Neo Digital. Das ist der erste digitale Vollversicherer mit BaFin-Lizenz. Als wir im Januar investiert haben, hatten die ein paar hundert Verträge pro Woche. Jetzt haben sie 4.000 Verträge pro Woche, weil sie eine Police in 15 Sekunden ausstellen können. Deckungsschutz geben, Schadensmanagement sofort innerhalb von 72 Stunden machen können. Das ist einfach toll, dass wir solche Unternehmen haben. Oder nehmen wir das Unternehmen NACT, da haben wir im April investiert, das Hamburger Startup, die diese Identifizierung ermöglichen, dass eben man merkt, der Mensch ist auch der da auf dem Personalausweis oder Pass vorgibt zu tun. Also ich investiere gerne in diese Sachen. Oder nehmen wir die Finanzgruß aus der Höhle der Löwen, eine unabhängige Banking-App, die tolle Dienstleistungen den Kunden bieten, wo mehrere Konten, wenn der Kunde mehrere Konten hat, vernetzt werden und dadurch man eine Liquiditätsvorkasse hat, einen Überblick, wo man Geld ausgibt, was man günstiger haben kann, was man gar nicht nutzt, aber trotzdem noch irgendwie die Fitnessgebühr bezahlt, obwohl man 2 Jahre schon nicht mehr im Gym war. Tolle Techniken.
Jetzt gibt es ja auch zum Beispiel Frank Thelen, der sagt, Deutschland digitales Abseits, das hat er zumindest vor Corona noch gesagt. Und die Bundesregierung bemüht sich ja mit so Dingen wie KI-Strategie, dann kommt da viel Tamtam, Pressetermin, man sieht viele kluge Menschen und weiß aber nicht so recht, wie viel passiert da jetzt. Brauchen wir das von der Bundesregierung oder sind wir innovativ genug von unseren Unternehmen selbst aus, von unseren Köpfen oder muss da die Bundesregierung wirklich in die Bresche gehen?
Ich glaube, dass die Politik nicht viel ändern kann. Gründen und Innovation ist eine Sache der Geisteshaltung, des Mindset. Das Silicon Valley ist kein schönes Tal. Das ist ein Ort der Geisteshaltung, des Unternehmertums. Und die Regierung muss die Rahmenbedingungen schaffen. Also erstmal sollten wir flächendeckend unser Netz haben, dass es nicht in Süd- und Osteuropa besser funktioniert als in München vom Flughafen zum Bahnhof oder in Hamburg. Oder ich kann Ihnen eigentlich in jeder Großstadt sagen, ob es 2-mal oder 3-mal auf dem Weg das Handy aus ist oder das Internet unterbrochen ist. Jetzt sollte die Regierung den Startups, die die Zukunft sind, bedeuten, die die Arbeitsplätze von morgen schaffen, die Hidden Champions von morgen oder die jetzigen digitalisieren, dass sie auch bleiben, finanziell helfen. Das ist bisher eine ganz traurige Geschichte. Ich höre von Gründern immer nur, wie enttäuscht sie sind, dass Unternehmen, die zig Jahre Zeit hatten, finanzielle Reserven zu bilden, mit Geschäftsmodellen von gestern, ohne Perspektive, die zusätzlich noch tausende Leute entlassen, dass die mit Milliarden gestützt und gesponsert werden. Dabei ist das größte Unternehmen, was wir in Deutschland haben, ist die Gründerszene. Hm. 1 Million Arbeitsplätze mit so viel tollen digitalen Innovationen, medizinischen, Biotech, sehr vielen Erfindungen, medizinisch, technisch, aber auch Services. Und das ist enttäuschend. Und im Moment haben 28 Startups Geld bekommen von der KfW. 28 von über 100.000 Startups. Gut, es ist ja nicht jedes ein Corona-Opfer. Aber es ist eine ganz enttäuschende Geschichte. Und vor allem sollen die Startups Geld bekommen haben und die Fonds, wo vorher schon die KfW drin war. Und da sagen mir die Gründer, sie interpretieren das als eine Eigenbevorzugung. Und das hat überhaupt nichts mit fairen, objektiven Vergabekriterien zu tun.
Haben Sie selber auch Kontakt in die Politik, um Einfluss zu nehmen? Oder sind Sie ja regelmäßig in Berlin und sprechen vor? Oder?
Ich wurde auch in manchen Themen von entsprechenden Personen im Finanzministerium oder Wirtschaftsministerium kontaktiert und wir haben auch über manches gesprochen. Die Politik will das gut machen. Im Moment ist das Beamtentum, die Subjektivität, da geht es nach Sympathie, Lahmheit der KfW erschreckend. Was Altmaier und Scholz verkündet haben, wäre gut gewesen, wenn es richtig umgesetzt wird.
Was können denn die Startups jetzt selbst tun? Können die ihre Kräfte bündeln, sich besser vernetzen? Da hapert es ja auch teilweise noch, ist so unsere Erfahrung. Oder dass man sich vielleicht dann doch zusammentut, ist vielleicht nicht die Optimallösung, aber wenn es ums Überleben geht, macht man ja mal Dinge.
Ja, ich habe ja dazu was gepostet und das haben sich ein paar hunderttausend Leute angeguckt und so viele Likes habe ich, glaube ich, noch nie für einen Post gehabt. Christian Miele von dem Startup-Verband macht hervorragende Arbeit. Ich will auch nicht sagen, die sollen jetzt irgendwie sich einen Montag treffen und alle in Berlin aufmarschieren. Das hat ja gar keinen Sinn. Es ist einfach schade und wir müssen merken, Amerika ist uns uneinholbar weggelaufen. Nicht, weil wir dumm sind, weil wir faul sind. Da war auch ein bisschen Glück, dass da eben mit Hewlett-Packard das erste Tech-Unternehmen entstanden ist in Zusammenarbeit mit Stanford. Dann haben sie die Programmierer da, dann haben sie die Investoren da, da haben sie Talente an den Unis und daraus ist ja nun viel mehr entstanden. Dieses Ökosystem ist nicht einholbar. Das kriegen wir nicht hin. 9 der 10 größten digitalen Konzerne der westlichen Welt sind in Amerika. Und China macht das anders. Einmal lassen sie eben Google in China gar nicht rein. Und mit Daten gehen die auch anders um. Da verordnet der Staat die Daten, dass er sie braucht. Da weiß ja jeder bei der Polizei oder der Behörde, wann sie wo lang gegangen sind und was sie gekauft haben und welche Krankheiten sie haben. Das ist erschreckend. Das ist ein Ausnahmethema, aber dadurch sind sie auch uns vorweg. Und jetzt müssen wir diese Startups retten. Da ist ein großer Missstand. Es kann einfach nicht sein, dass Stahlunternehmen oder Schuhkonzerne mit Milliarden oder Hunderten Millionen unterstützt werden und Startups, wo man sagt, die kriegen spätestens Ende Mai Geld, das wird ja langsam knapp, es ist ja bald Ende Mai, bald nächstes Jahr, dass da zu wenig passiert ist.
Silicon Valley war häufig ein Begriff hier auch in unserem Podcast, fast jedes Mal ein großes Thema. Kopieren bringt ja eigentlich nichts, sagt ja jeder. Manche versuchen es wie München und wird immer so schlagwortartig benutzt. Aber aus unserem Podcast, wenn ich die alle mal zusammenrechne, das haben wir ja schon auch schon öfter gesagt, wenn man das mal zusammenfasst, was wir da alle schon haben, alleine da und das vernetzwerken, haben wir doch eigentlich genug Potenzial für eine Art Silicon Valley. Aber wir heben es bloß offenbar nicht, oder? Wie können wir das beschleunigen oder verstärken?
Also wenn wir sagen, Silicon Valley ist ein Tal, dann haben wir ein paar Tälerchen. München ist sehr, sehr gut. Das Zusammenspiel der Wissenschaft, der Forschung, gerade die TU, mit den Gründern, die haben auch gute Investoren dort. Auch Frau Klatten hat da sehr, sehr stark unterstützt. Ich mache da auch einiges mit. Gerade morgen gehe ich mit Professor Friedl und einigen Studenten mal in die Diskussion. Die dürfen alle Fragen stellen. Das ist gut. Dieses Zusammenspiel sollte es öfter geben in Deutschland. Und im Silicon Valley ist eben, das ist ja auch, in Palo Alto sagt man ja auch Wall Street of Venture Capital. Da sind alle großen Multimilliarden-Venture-Fonds. Dieses Zusammenspiel ist nicht wiederholbar, aber wir können es in unserem Maße machen und München ist da ein sehr positives Vorbild.
Mhm. Letzte Frage. Dann treffen wir uns ein anderes Mal nochmal wieder.
Genau, es gibt so viele Themen, die wir noch behandeln könnten. Wir haben aber eine letzte Frage nach einer Schulnote.
Sehr gut bis ungenügend.
In dem Gebiet, in dem unser Gast Fachmann ist, ja. Das ist jetzt bei Ihnen etwas komplex oder sehr groß. Wir wollen ja Technologie machen eher. Also
ja, Technologie-Startups.
Technologie-Startups und wenn man da überlegt, was noch fehlt, alles neben Geld und allem, also welche Note haben wir da, um das mal so
im internationalen Vergleich?
Knappe 3. Aber sagen wir, die Klasse hat eine knappe 3.
Mhm. Einzelne haben auch eine 1.
Das ist mal eine ganz andere Antwort.
Hier aber der Klassendurchschnitt in USA ist 2 plus oder 1 minus.
Okay, dann.
Und was fehlt noch? Viel Geld oder mehr?
Selbstverständlich Geld. Sobald es um Series B, C geht, also um die größeren Tickets, sind es oft ausländische Investoren. Mhm. Von den letzten 11 Börsengängen von deutschen Biotech-Unternehmen sind die Hälfte an die Nasdaq gegangen. Genau, das ist das beste Beispiel. Das ist auch so ein ganz interessanter Fall. Das ist ein deutsches Unternehmen. Dietmar Hopp ist da drin, Bill Gates. Die kriegen Starthilfe, muss man sich mal vorstellen. Hopp und Gates kriegen Starthilfe. Und jetzt ist ja der Börsengang, der Kurs hat sich verdreifacht. Also das war gar nicht so unbedingt nötig. Aber das sind auch Beispiele. In Deutschland ist es schon da. Wir brauchen aber hier die Exits. Erst wenn Investoren, reiche Unternehmerfamilien, Fonds sagen, so, da bin ich für 50 Millionen eingestiegen, habe ich für 2 Milliarden Exit erlöst, dann sagen, will ich auch. Mhm. Die Exits fehlen, da hinken wir hinterher. Wenn die kommen, wird sich auch diese Landschaft ändern.
Ja. Die Höhle der Löwen immer montags, 20.15 Uhr bei Vox und dann sonntags bei NTV. Carsten Maschmeyer, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dankeschön.